Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über unser Dagobert Duck Meeting, über unser Quarterly Business Update, was wir immer in unserer Firma geben. Und im zweiten Teil haben wir Mo von Serviceplan Culture da und sprechen mit ihm, wie man eigentlich Kultur dekodiert und wie man es als Marke nutzen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hi, wir wollten heute über das Dagobert Duck Meeting sprechen.
Ja.
Quack, quack.
Ja, was ist denn das Dagobert Duck Meeting?
Das Dagobert Duck Meeting ist einmal im Quartal, da teilen wir unsere Geschäftszahlen mit der ganzen Firma. Warum machen wir das? Aus Transparenzgründen, aus Ehrlichkeitsgründen, das sind halt unsere Werte, also Transparenz nicht, aber Ehrlichkeit. Und wir hoffen uns natürlich, dass die Leute dadurch, also wir erwarten, dass die Leute bei uns halt Business-Entscheidungen mittreffen. Ne? Buche ich einen Freelancer, dieser Freiheitsgedanke, den wir so sehr haben, ist ja toll. Aber du musst ja auch wissen, okay, wie geht's der Company überhaupt, um diese Entscheidung treffen zu können und das smart treffen zu können. Deswegen teilen wir das immer. Wir teilen auch immer die größten Treiber. Ne? Haben wir zu viele Freelance-Kosten? Sind wir nicht billable genug? Was ist der EBIT? Was ist der Ziel-EBIT? Etc. pp. Und das machen wir einmal im Quartal. Und wir waren jetzt ziemlich spät dran fürs Q4 letztes Jahr.
Ja.
Aus Gründen, war ja auch Jahresabschluss etc. pp. Und jetzt hatten wir letzte Woche das Meeting. Und es war total geil, weil, Drumroll.
Soll ich es sagen?
Ja.
Wir einen Bonus ausgezahlt haben.
Genau, und wir haben das halt schon voll lange in Planung. Also voll lange, was heißt voll lange? 2 Jahre. Im ersten Jahr haben wir es irgendwie nicht geschissen bekommen. Im zweiten Jahr haben wir dann das Steuerbüro gewechselt. Und es war alles mega Harakiri. Und jetzt war das erste Jahr, wo wir den wirklich ausgezahlt haben.
Ja, und ganz kurz, was man sagen muss.
Das stimmt nicht. Wir haben immer Bonus ausgezahlt. Wir haben immer Bonus ausgezahlt, glaube ich. Ne? Also fast immer, am Ende des Jahres, ja. Aber wir haben das halt dieses Jahr prozentual, Gewinnbeteiligung etc. pp. Einfach richtig professionalisiert.
Ja, beziehungsweise das Konzept dahinter ist, dass der Bonus nicht auf Individualleistung funktioniert, sondern, was du eingangs gesagt hattest, wir haben bei uns den Anspruch, eine Kultur von unternehmerischem Mitgestaltung zu fördern. Und der Grundgedanke ist, wenn es der Agentur gut geht, dann geht es dir auch gut und sollst davon profitieren. Du kannst mit diesen vielen Freiheiten, die wir haben, mit diesem krassen Vertrauen, was wir haben, mit dieser heftigen Verantwortung, die du hast, kannst du sehr, sehr viel bewegen. Und ich finde es so schön, dann den Leuten das auch zurückzugeben. Und da gibt es natürlich gewisse Regeln für die, das schöne englische Wort, Eligibilität.
Genau, also ja.
Also wann das greift.
Ja.
Aber das ist für alle gleich und das ist toll, finde ich.
Finde ich auch
toll. Das finde ich sehr besonders.
Und ich finde, dieses Jahr war der Bonus auch ziemlich hoch für die wirtschaftliche Lage.
Ja.
Also wir haben hier richtig gut
rausgehauen.
Richtig gut rausgehauen.
Nee, stimmt. Deswegen, da bin ich auch bei dir. Und ich habe noch ein, selbstkritisch, eine Verbesserung für das Meeting, weil wir nennen es ja Dagobert Duck, weil wir dort immer die Financials-Zahlen teilen. Und wir haben das jetzt aber über die letzten Male weiterentwickelt. Und es gibt auch immer so einen Blick auf den Markt. Wie entwickelt sich der Markt? Mhm. Wie entwickeln wir uns? Aber wann müssen wir hin? Was ist generell unsere Strategie? Mhm. Was sind unsere OKRs? Wo stehen wir? Mhm. Was ist gut? Was ist nicht gut? Und ich finde, dass Dagobert Duck misleading ist, weil es ist nur auf Financials. Ich finde, wir müssten es irgendwie eher so in Corporate Language, würde man sagen, Strategic Business Quarter Review oder sowas. That's not us. Weißt du, da müsste es einmal, glaube ich, anders framed. Weil ich finde es total gut zu sagen, wir haben eine Jahresstrategie, wir haben Jahresziele, wir machen einmal.
Ja, aber du hast ja gerade Dagobert Duck auch genannt. Deswegen finde ich das, glaube ich, jetzt so stuck bei allen.
Na, ich habe das Feedback bekommen, dass es nicht mehr akkurat
ist. Echt? Okay.
Ja.
Ja, gut.
Das
dann.
Feedback bekommen und ich finde, es passt auch nicht mehr. Oder wir sagen eine Dagobert
Duck.
Oder ist das Framing? Wir framen, sagen, hey, es heißt Dagobert Duck weiterhin, weil es geht immer noch um Money, um Paras.
Ja.
Aber es gibt eben auch eine strategische Einordnung.
Ihr könnt uns ja mal ein paar Vorschläge schicken.
Ja, stimmt. Sehr gut.
Wie wir das Meeting nennen wollen. Und nicht sowas wie Strategic Business Growth Board, irgendwie so ein Cut, sondern irgendwas Witziges.
Ja, das ist boring. Ich würde es einfach sagen, give me the money.
Ja. Es geht ja nicht um Money. Also wenn du give me the money vorschlägst, dann kannst du
Energy.
Give me the market update.
Okay, cool.
Viel Spaß im zweiten Teil.
Viel Spaß. Maurice Mo Endres. Cultural Marketing Director bei Serviceplan Culture ist Experte für die nahtlose Integration von Gen Z Marketing, Zeitgeist und Kultur für Marken, die sich von der Masse abheben und durch Storytelling, Partnerships, Brand Experiences, Social und Diversität echten Mehrwert für ihre Communities liefern wollen. Sein kreatives Umdenken wurde zuletzt durch die Top-U33-Platzierung der W&V, den Future Face of Digital Media Award der Bundesgesellschaft für digitale Medien oder die Nominierung zur Person of the Year der Campaign Germany im Bereich Diversity, Inclusive and Belong ausgezeichnet. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Das hast du ja fast schon, ist ja fast eine Liebeserklärung gewesen.
Ja, oder? Ich wollte noch hinzufügen, hottest du in Town.
Ei.
Ja,
ja,
ja.
Ei.
Ja, ja, ja.
Also ich freue mich richtig, richtig, dass wir dich am Start haben und ich freue mich richtig, dass
long
wir über...
Long overdue.
Ja, wirklich long overdue. Und ich freue mich, dass wir über Culture sprechen können. Und das ist dein Steckenpferd. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Erste Frage. Ihr sagt bei Serviceplan Culture, Demografie ist der falsche Zielgruppenansatz. Erklär mal kurz, warum, was meint ihr damit und vielleicht hast du auch ein geiles Beispiel.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, was ihr auch verfolgt oder wir immer wieder hören, so am Ende des Tages nur zu targeten oder Kampagnen sich auszudenken für Gen Z oder Millennials oder whoever, greift einfach zu kurz. So, wenn wir uns angucken, was verbindet eigentlich die Leute? Was bewegt die Leute? Und am Ende des Tages ist es egal, ob du aus Mannheim kommst oder in Berlin wohnst, ob du 15 bist oder 35, wenn ihr die gleichen Interessen habt, folgt ihr den gleichen Leuten, geht zu den gleichen Konzerten, habt es die gleichen Interessen einfach am Ende des Tages. Und genau da kann ja eine Marke auch ansetzen, dass wir nicht gucken, okay, wie können wir nach Alter targeten, sondern nach kulturellen Interessensfeldern. Wo finden unsere Zielgruppen dann statt? Und was wir bei Culture machen, ist, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, wir bauen eigene Audiences. Wir bauen targeted, customized Zielgruppen, Eroberungszielgruppen. Und die basieren eben auch auf Alter, aber eben nicht nur. Wir gucken uns an, was verbindet die Leute darüber hinweg mit deiner Marke? Wo finden die statt? Und wo können wir als Marke eben auch Fuß fassen? Ist es Musik? Ist es Hip-Hop? Ist es Fashion? Wo holen wir die Leute ab? Und ja, ich würde sagen, gerade wenn wir dann auch auf Marken gucken, mit denen wir zusammenarbeiten, wie in der Rügenwalder Mühle, wo wir auch mit unserer Zielgruppe, die heißt dann ganz cool Flexplorer, so, das sind eben keine Gen Z, so, wir wollen junge Leute erobern, emotionalisieren, aber es ist eben nicht nur 18 bis 29, sondern auch darüber hinaus alle, die flexitarisch die Welt exploren, deswegen Flexplorer.
Da war ja ein Copywriter am Start.
Das war ich, siehst du.
Das ist schon interessant. Also das heißt, das ist ein gutes Beispiel. Also es gibt jetzt, also wenn man über Community spricht, ist eine Frage, was ist eine Community? Sagst du ein gemeinsames Interesse, was sie verbindet? Man denkt dann ja natürlich erstmal an so größere Subkulturen oder Kulturen, ne? Also Musik meistens, Hip-Hop ist groß, Surfen oder sowas, Sport sind ja Communities. Und jetzt habt ihr ja eine neue Community definiert. Oder also gibt es diese Community? Habt ihr die definiert? Wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, ich glaube, also um das nochmal zusammenzufassen, habt ihr die Community neu definiert und baut die quasi um die Rügenwalder Mühle drumherum? Oder sagt ihr, in den Flexplorern sprechen wir die Surfer an, die Solo-Traveler an, die XY an?
Ganz genau so. Also ich glaube, man muss aufpassen, wenn man zwischen Community und Zielgruppe, wenn man darüber spricht. Weil eine Community, wie du richtig sagst, ist im Musik zu Hause, aber noch viel kleinteiliger. Es gibt dann die Lady Gaga-Fans, es gibt aber auch die Bad Bunny-Fans, die sich vielleicht gar nicht überschneiden, können sie aber. Und was wir aber machen ist, okay, wir haben eine Marke, wir wissen, die wollen sich verjüngen. Wir wissen, die und die Leute wollen sie in Zukunft erreichen. Und in dem Fall Rügenwalder Mühle ist es eben junge Zielgruppe, die flexitarisch unterwegs ist. Heißt nicht unbedingt die Hardcore-Veganer und nicht die, die komplett pflanzliche Ernährung ablehnen, sondern die dazwischen sind. Und was sind on top zu der Offenheit, zu dem Interesse an pflanzlicher, flexitarischer Ernährung, was bewegt die noch? Und dann schauen wir uns an, okay, was sind die Themenfelder, wo die unterwegs sind? Ist das Musik? Ist das Fashion? Ist das Life Experience? Festivals? So, und dann gibt es darunter Unterschneidungen, aber der gemeinsame Nenner ist quasi das flexitarische Mindset, was aus der Marke kommt und was haben die Leute aus der Zielgruppe gemeinsam und wo können wir dann stattfinden?
Kannst du darüber reden, was diese Communities sind oder diese Interessen sind, wo ihr stattfindet als Marke, also mit Rügenwalder Mühle?
Das ist ja kein Geheimnis. Wir haben gut geresearched. Wir haben natürlich in der Zeit, seit wir mit Rügenwalder zusammenarbeiten, wir haben ja den Brand Experience Etat, das heißt quasi die Marke durch Real-Life-Erlebnisse zu emotionalisieren, nicht nur auf Social stattzufinden, sondern quasi die Verbindung aus digitalen Spaces ins Real Life zurückzuholen, weil genau da ja auch der Trend hingeht, gerade wenn wir uns das angucken. Nach Corona immer mehr wieder der Wunsch auch nach echten Erlebnissen, nach Verbindung besteht. So, und genau in diesen Brand Experience Bereich, in dem wir unterwegs sind, gehen wir dann in die Culture Fields rein. Und wir haben drei Felder definiert und zwei davon eben auch schon aktiv. Und das ist zum einen Gen Active. Also alles, was quasi dieser ganze Bereich rund um Sport, Bewegung, Community im Sportbereich, aber nicht nur im Sport, deswegen Gen Active, weil wir auch diesen ganzen Mental-Gedanken mit dazu packen, also Wellness, Mental Health, Wellbeing, das ist der eine Themenbereich und da gehen wir dann quasi rein in Brand Experiences und der zweite Bereich ist eben das ganze Themenfeld Musik, Bands und Festivals. Da waren wir letztes Jahr auf Festivals unterwegs, da arbeiten wir mit Künstlern und Künstlerinnen aus der Musik zusammen, quasi das sind diese zwei aktiven Themenbereiche, die wir jetzt schon da aktivieren.
Ich habe mal eine Frage. Ja, ich gehe jetzt schon sehr tief rein. Ich weiß, du hast schon die nächste. Aber also wir haben das zum Beispiel gerade mit einer Marke auch, wo wir auf das Thema, auf eine gewisse Musikrichtung gehen. Wir können jetzt Hip-Hop sagen, wir können Elektro sagen, whatever. So, ne?
Hip-Hop.
Ja, und also zum Beispiel Thema Elektro. Ne? Also dass auch das Spektrum da ist ja so aufgeteilt. Also du hast die Leute, die halt ins Berghain gehen, ne, oder die so Hardcore-Schranz-Trance hören, das ist, glaube ich, gar keine Musikrichtung, die haben mir gerade ausgedacht. Und du hast die Leute, die halt irgendwie Cascada hören. Das wäre alles Elektro, so, ne? Oder bei Hip-Hop oder Rap gibt's ja auch so krasse Abstufungen. Wie kleinteilig muss ich da als Marke sein? Weil wenn ich sage, hey, ne, also die Berghainis, die verstehen sich ja wahrscheinlich gar nicht mit mir, die Cascada hören, nicht Spaß. Aber weißt du, was ich meine? Also wie kleinteilig empfiehlt ihr den Marken, da ranzugehen?
Na, fragst du jetzt aus eigenem persönlichen Interesse?
Ja. Also ich frage, weil das Beispiel Mental Health oder sag mal das Beispiel Active halt auch so ein breites Feld ist. Also wie entscheidet ihr dann, okay, sponsern wir jetzt den Surf-Contest, den Skatepark oder doch das Yoga-Studio? Weißt du, was ich meine? Also das ist ja so ein breites Feld, immer noch. Also schon viel kleiner, als zu sagen, okay, das ist der Jürgen, der ist irgendwie 45 und fährt einen Mercedes und der steht in der Garage. Aber trotzdem ist es ja immer noch breit.
Also erstmal gehen wir gar nicht von privatpersönlichen Interessen irgendwie vor, dass wir sagen, okay, irgendwie elektronische Musik ist cool bei jungen Leuten und das oder bei alten Leuten oder bei der Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Deswegen machen wir das jetzt, sondern bei uns ist immer, wir nennen es Decoding Culture, also es ist nie Bauchgefühl, das denken ja ganz viele immer, das Culture Marketing ist irgendwie Bauchgefühl, da ist irgendwie jemand, der kennt sich mit Trends aus oder der scrollt auf TikTok und dann ist das jetzt plötzlich die komplette Markenstrategie, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern dass wir wirklich sowohl in der Zielgruppe als auch in den Culture Fields Daten und Culture basiert vorgehen. Das heißt, wir blicken wirklich dann da rein, okay, wo können wir die Leute abholen? Das wäre dann zum Beispiel, wenn du dann rauskommst, okay, elektronische Musik, könntest du runterclustern, okay, wo aber genau, was sind die Themen? Und dann hast du natürlich immer die Möglichkeit oder im besten Fall das Vorgehen, dass du basierend auf dieser Datengrundlage mit der Culture sprichst, also dass du Leute an den Tisch holst, die im elektronischen Bereich unterwegs sind, DJs an den Tisch holst, Female People in Music, weißt du? Und dann quasi mit denen immer wieder in einem Aushandlungsprozess schaust, okay, wo können wir als Marke erstens glaubwürdig stattfinden, wo können wir aber auch Mehrwert ergänzen und vor allem auch einchecken, so fühlt sich das für euch, die aus dieser Kultur kommen, die da zu Hause sind, fühlt sich das gut an? Oder fühlt sich das an, als würden wir jetzt hier irgendwie eindringen und das nervt euch am Ende des Tages? Gerade wie in einem elektronischen Musik ist ein Feld, wo so viele Marken stattfinden und so viele Marken das auch einfach schlecht machen. Es ist keine coole Culture Marketing Strategie, einfach einen Stand auf dem Festival zu haben. So.
Ja, voll, macht Sinn.
Boah, richtig spannend. Zwei Fragen direkt dazu. Kannst du genau sagen, wie ihr diesen Auswahlprozess gestaltet?
Welchen Auswahlprozess jetzt?
Also du hast gerade gesagt, ihr guckt euch Daten an, ihr identifiziert die Culture Fields, ihr brecht das runter. Wie macht ihr das? Habt ihr dafür ein Modell? Ist das qualitatives Analyse von euch als Experten oder Expertin? Oder ist das euer Geheimnis?
Ich würde sagen, es ist ein Mix. Ich habe ja schon gesagt, Decoding Culture, sagen wir. Also wirklich dieses Datenbasierte. Wir gehen mit unseren Tools rein. Wir bauen quasi unsere Custom Audiences eben habe ich Flexplorer genannt als ein Beispiel, mhm. das macht es immer gut greifbar. Wir bauen die nach und dann können wir quasi mit unseren Tools in dieses Mindset reingehen und verstehen, Check. Wo sind die abzuholen. Das ist Schritt 1, Data. Und dann im zweiten Schritt haben wir bei Service Plan Culture einen Culture Council. Und da sitzen wirklich genau diese Leute aus verschiedenen Kulturen am Start. So, das sind dann von Musikerinnen zu Expertinnen in unterschiedlichen Bereichen, weil ich finde, jede Agentur, Culture Marketing Agentur, aber ganz generell macht sich unglaubwürdig, wenn man immer so tut, als kann man in jedem Bereich, in jedem Trend, in jedem Themenfeld der Experte für alles sein. Dass ich war lange auf Kundenseite, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich das auch nicht geglaubt. Ja. Und darum geht's ja auch irgendwie zu, nicht als Agentur dich dahin zu stellen, zu sagen, wir bieten den besten Service an, weil wir sind einfach die Besten, sondern wir bieten den besten Service an, weil wir wollen für euch das bestmögliche Ergebnis machen und deswegen sprechen wir mit unterschiedlichen Personen, unterschiedlichen Leuten und gehen immer wieder rein, entwickeln uns weiter, checken das und wollen uns auch weiterentwickeln. Deswegen, Pauline, ich glaube, habe eben gar nicht deine Frage beantwortet, dass du gesagt hast, das ist ja so ein breites Themenfeld auch. So, das ist ja genau auch die Kunst, dass du als Marke nicht irgendwie stehen bleibst, sondern dich weiterentwickelst. Wenn du 3 Jahre lang einfach nur Running Clubs machst, interessiert das auch keinen mehr, sondern quasi deswegen so ein breites Feld wie Gen Active, in dem du halt eine schöne Spielwiese hast als Marke, unterschiedliche Dinge auch auszuprobieren und auch mit deiner Community zu wachsen.
Ja, voll. Kannst du dieses
Willst du aufs Council?
Ja.
Ja.
Yeah.
Gut. Erzähl da noch mal ein bisschen mehr drüber, weil verstanden, ihr holt dann Leute aus der Community mit an den Tisch, involviert die in den Strategieprozess, Konzeptprozess, I don't know. Wie wählt ihr die aus, diese Leute? Wie kommt ihr da ran?
Wir haben wie ich es eben gesagt habe, bei Service Plan Culture ein generelles Council. Das ist wirklich breit gefächert. Das sind Leute aus unserem Netzwerk. Wir haben natürlich auch mit Nico und Franziska und mir und Sven ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ganz unterschiedliche privatpersönliche Perspektiven, aus denen wir kommen, Netzwerke, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Das sind quasi dann wirklich ganz unterschiedliche Leute, um ein breites Bild abzubilden. Aber was das Spannende daran ist, wir haben verstanden auch, dass genau dieses System Culture Council auch für Marken spannend ist, weil zum Beispiel, um nochmal Rügenwalder ins Spiel zu bringen mit unseren Flexplorern, haben wir auch gesagt, okay, wir wissen, wen wir erreichen wollen, wir wissen unsere Mission, wir wollen die Marke emotionalisieren, nach vorne bringen, Produktvielfalt, seid ihr innovativ, jetzt wollen wir auch noch in der Kommunikation für junge Flexplorer innovativ sein, lasst uns mit diesen Menschen sprechen, lasst uns die mit an einen Tisch nehmen und deswegen gibt es quasi ein eigenes Culture Council, ein Flexplorer Council, was aus genau diesem Culture Fields, also die ich eben genannt habe, besteht aber auch für die Zielgruppe relevanten Themen. Wir haben dann Leute, die einen psychologischen Mental Health Themenkomplex mitbringen, die aber vielleicht auch selber aus der Ernährung kommen, die im Sport unterwegs sind, die in Musik unterwegs sind, die selbst eine Community auf Social Media haben und verstehen, was es bedeutet, Leute zu bewegen, zu erreichen. Und mit denen kommen wir zusammen, mit denen checken wir ein. Nicht im Sinne von, okay, kannst du uns hier eine geile Kampagne machen? Das ist nicht die Aufgabe, sondern zu verstehen, okay, wie holt man dich heute eigentlich ab? Was bewegt dich? Sowohl auf Social, aber auch im Kühlregal. So, was würdest du kaufen? Was brauchst du, um quasi die Zielgruppe in die ganze Marke mit reinzunehmen? Und das ist kein Marketing-Stunt oder irgendwie so performativ, wir machen jetzt mal was Cooles, damit die WMV darüber schreibt, sondern weil wir mit unserem Kunden total das Glück haben, dass sie sagen, wir wollen das wirklich schaffen und wir wollen das gemeinsam auch geil machen. So. Und das sind echt spannende Workshops, die wir mit diesem Council zusammen haben, was da für Erkenntnisse rauskommen und vor allem aber auch, wie die Marke bereit ist, das auch mitzunehmen in die unterschiedlichen Teams und nicht nur im Marketing.
Okay. Und wenn ihr jetzt, also ich frage mich, was macht ihr denn, wenn ihr mal eine Community habt, wo ihr jetzt kein Netzwerk zu habt? Wie kommt ihr an diese Leute dann ran? Also weißt du, schreibt ihr die dann auf Instagram an, auf dem Alexanderplatz? Also weißt du, das stelle ich mir total herausfordernd vor, weil es steht und fällt ja dann mit den Personen und mit dem Zugang zu diesen Personen und den Communities.
Ich muss tatsächlich sagen, den Fall hatten wir noch nie.
Echt nicht?
Nee.
Krass, okay.
Ich würde dann mal fast sagen, ich bin immer ein Problem-Fixer.
Ja.
So. Ich glaube, ich würde dann mir irgendwie einen spannenden Engel suchen, da ranzukommen, keine Ahnung. Was wäre jetzt wenn es jetzt um blinde Personen geht, die gerne snowboarden, dann würde ich, glaube ich, Kontakt aufnehmen mit einer Organisation, die selbst organisiert ist, mit diesen Menschen, damit ich als Person, die da keinen Zugang zu hat, nicht mir Gedanken darüber mache, was könnte die jetzt erreichen, sondern dass ich gucke, okay, wie kann ich die Leute um die es geht, mit an einen Tisch nehmen und da anfangen zu suchen, wo die sich eben, wo die zu finden sind. Ja. Aber wie gesagt, ist bisher noch nicht vorgekommen. Wir haben zum Glück eigentlich ein sehr stark aufgebautes Netzwerk und deswegen immer eigentlich gute Kontakte gehabt bisher.
Ja, cool, echt cool.
Kannst du noch einmal ein bisschen mehr erzählen, oder ich weiß auch nicht, ob das Betriebsgeheimnis ist, von diesem Decoding Culture? Also wir haben den Council. Mhm. Wie, also du hast jetzt schon von Tools gesprochen, also wie würdest du jetzt vorgehen? Ich habe jetzt eine Haircare-Brand, mhm, eine Shampoo-Marke. So.
Würde zu dir passen. Ja, ne? Selten so schöne Haare gesehen im deutschen Fernsehen.
Mau!
Das ist doch, es läuft doch im Fernsehen, oder?
Ja, es läuft im Fernsehen. Ja, es ist live
TV übertragen. TV ist unser Ding.
TV ist unser Ding.
Stern-TV.
Genau, also was, ne, wie gehen wir dann vor? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Algorithmus, der gefüttert ist mit lauter Studien, der die heißesten Blogs der coolsten Szene-Leute liest? Oder, und da, also, dass wir es ein bisschen greifbarer machen können für unsere HörerInnen, wie genau das abläuft.
Ja, ich glaube, ich habe das eben schon versucht, so ein bisschen anzuskizzieren. Es kommt ja immer darauf an, was eine Marke auch möchte. So, viele sind natürlich irgendwie schon gut aufgestellt, kennen ihre Zielgruppen. Dann geht es vielleicht eher darum, vielleicht mal ein projektbasiertes Thema zu machen. Aber viele Marken kommen ja auch auf uns zu, weil sie merken, das, was wir die letzten 10 Jahre gemacht haben, 5 Jahre gemacht haben oder die letzten 2 Jahre gemacht haben, funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Wir verlieren irgendwie bestehende Kunden und Kundinnen. Wir haben Probleme damit, neue Kundinnen zu erreichen. So, wir müssen uns anders positionieren, wir müssen uns anders aufstellen. Und dann gehen wir quasi diesen gesamten Prozess von, okay, gibt uns, was ihr habt. Wir checken, wir werten das aus und blicken dann gemeinsam mit unseren Tools, und da geht es jetzt in Richtung Betriebsgeheimnis, was das alles unterfüttert, rein und bauen quasi diese Custom Audiences, dass wir nicht sagen, okay, ihr wollt junge Frauen mit langen Haaren erreichen, sondern wer ist denn die Eroberungszielgruppe? Wer ist die Zielgruppe, die im Prinzip eigentlich genau sich für eure Themen interessiert, aber euch noch gar nicht auf dem Schirm habt und ihr erreicht die noch gar nicht? Und dann bauen wir die. Und dann haben wir von Alter bis Herkunft, klar, diese demografischen Sachen mit drin, aber eben auch Mindset, Interessen, wo die unterwegs sind, welche Musik die hören, was die in ihrer Freizeit machen, also diesen ganzen Lifestyle-Mehrwert-Culture-Aspekt. Und dann matchen wir das quasi mit der Marke. Und dann matchen wir das im nächsten Schritt mit unserem Council. Wir sprechen dann mit unserem Council, mit den Experten, Expertinnen, die eben dann für die Marke relevant sind. Okay, was braucht es noch? Wie können wir dann quasi jetzt vorgehen, um in diesen Culture Fields auch authentisch loszulegen? Weil wenn du jetzt dir anguckst, du hast jetzt eine Haircare-Brand, da kommt dann zum Beispiel raus, dein Culture Field, wo du platziert werden kannst und authentisch stattfinden solltest, ist irgendwie Basketball. Und dann kannst du ja aber, wenn du gar keine Historie jemals in diesem Feld hattest, nicht einfach so tun, als bist du jetzt der krasseste Player im Basketball. Deswegen, was wir immer Marken empfehlen, ist, langfristig authentisch stattzufinden. Und das nicht irgendwie von Anfang an mit The Big Bang immer, sondern langsam sich ein Place in der Kultur, in der Culture auch zu erarbeiten. Dann mit Leuten, ja?
Ich will dich nicht unterbrechen, aber es ist so geil, dass du das sagst, weil ich glaube, wir haben so oft, also ich kenne das so oft, dass Marken halt dann reinstarten wollen mit einem Big Bang, weißt du? Mhm. So dieses, ja, und jetzt brauchen wir noch eine große Idee, ja, noch so ein Launch-Projekt. Mhm. Und es ist so spannend, dass du das sagst, das ist halt gerade bei diesen Themen oder gerade wenn du auch in krasse Nischenkulturen reingehst, wahrscheinlich das Gefährlichste ist, was du machen kannst. Mhm. Und du dich eigentlich langsam dir da so Credits erarbeiten musst, ne?
Ja, die Frage ist halt immer so, warum wollen wir in die Kultur? Was ist der Mehrwert auch, den wir dazu addieren können? Und wie wollen wir das langfristig angehen? Und du kannst natürlich sagen, okay, wir machen einen Big Bang, wenn das passt, wenn das irgendwie authentisch ist, wenn das glaubwürdig ist, wenn das nicht nur irgendwie kurz geil ist, sondern auch einen Nährboden liefert, auf dem du aufbauen kannst. Weil das Schlechteste eigentlich, was du machen kannst, ist einmal ein Big Bang, dann sprechen kurz irgendwie auf Social 3 Tage alle darüber und dann passiert nie wieder was. Dann hast du vielleicht einen guten PR-Clipping-Moment gehabt, so, aber was ist der Mehrwert, den du langfristig hast? So, und ich glaube, das ist es, dass Marken verstehen müssen, dass es nicht mehr darum geht, irgendwie kurz mal einen starken Moment zu haben, sondern wirklich kontinuierlich stattzufinden, Mehrwert zu schaffen, sich weiterzuentwickeln mit den Leuten, die du erreichen willst, auf den unterschiedlichen Plattformen, die sich ja auch ständig weiterentwickeln. Und was wir halt verfolgen, ist den Ansatz eben nicht nur auf Social, sondern eben auch im Real Life. Und alles quasi mit diesem kulturellen Mehrwert aufzuladen. Denn ich finde immer, und ihr kennt das ja selber, ihr seid ja auch die Experten und Expertinnen dafür, so Social ist der Ort, auf dem du die Leute erreichst, aber eine kulturelle Relevanz in dem, was du zeigst, ist, warum die Leute dranbleiben, warum sie folgen, warum sie nicht weiter swipen. So. Und ich glaube, das ist die Kunst, das miteinander zu verbinden. Eine Langfristigkeit, eine kulturelle Relevanz im Social und im Real Life.
Hast du mal ein Beispiel, wo das gar nicht geklappt hat und ein Beispiel, wo es richtig gut geklappt hat? Also eine Brand, die es nicht gut gemacht hat und eine Marke, die es wirklich richtig, richtig geil macht.
Ei. Ich finde es immer
gemein, schlecht über andere zu reden. Okay, ja. Du darfst die Frage abwehren.
Ja, ich glaube, was immer auffällt, ist, wenn Marken irgendwie nur auf Trends raufspringen. Wisst ihr? Da passiert gerade irgendwie was und was auch hier, 2016-Trend, der ja jetzt gerade irgendwie war. Das hat cool angefangen und dann gehen Creator drauf und es ist cool so. Und plötzlich gehen halt alle Marken drauf und that kills it. So. Aber dann gibt es halt auch immer wieder Marken, so zum Beispiel Elf Cosmetics, fand ich, hat jetzt gesehen, haben gerade so einen Pickel-Moment gehabt, wo sie quasi ihren Lipliner in einem Gurkenglas, der war dann grün und der hat Pickelgeschmack und so, fand ich richtig geil, weil alle, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, aber irgendwie alle sprechen über Pickles, so, und ich habe noch keine Marke gesehen, die darauf irgendwie geil gegangen ist, so, und dann haben sie jetzt ihren Lipliner da rausgebracht, fand ich geil, so.
Finde ich auch geil, ja.
Hast du noch so große Fehler, die du siehst bei Marken, wenn sie Culture Marketing machen?
Ich glaube, oft ist das Problem, das, was ich eben gesagt habe, so privat-persönliche Befindlichkeiten. Mhm. Nur weil jetzt der CMO großer Hip-Hop-Fan ist, heißt das nicht, dass das Thema ist, was eine Marke jetzt sich auf die Agenda schreiben sollte. Und genau andersrum auch. Ich finde, und wir haben zum Glück das Privileg, dass die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Und wir haben da auch die Möglichkeit, mutig zu sein und coole Dinge zu machen. Und genau darauf kommt es auch an. Weil ganz oft sitzen ja die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen gar nicht in den Kulturen unbedingt und in den Zielgruppen, die Marke erreichen will. Dann ist immer auch die Frage, okay, warum segnet jetzt jemand, der gar kein Verständnis vielleicht da inhaltlich tief hat, eine Kampagne ab oder ein Content-Piece ab oder will nochmal 7 Feedback schleifen, bis die Idee gar nicht mehr das ist, wie es resoniert hätte, nur weil da privat-persönliche Empfindlichkeiten reinkommen. Ich glaube, dass man da wirklich dann auch den Experten und Expertinnen in der Agentur vertrauen muss, um quasi nicht den Impact zu verwässern.
Wie würde für dich denn so ein Top-CMO in der Zusammenarbeit mit euch agieren?
Offen.
Offen, ja.
Offen. Mutig. Ich finde, nichts ist ein größerer Killer von Relevanz als Mittelmaß. Wenn du einfach nur stattfinden willst, einfach immer nur Dinge raushaust und in jeder Feedbackschleife immer mehr an mutigen kleinen Twists da vielleicht raushaust, weil du Angst hast, dass das vielleicht falsch aufgenommen werden könnte. Das finde ich. Und was wir natürlich auch oft haben, ist gerade irgendwie Marken, die unterschiedliche Demographics, nenne ich es jetzt mal, ansprechen, unterschiedlichen Zielgruppen, die dann Angst haben, okay, wenn wir jetzt zu viel für Social machen, zu viel für junge, coole Leute machen, dann verlieren wir doch die Alten. Ist nicht so. Und ich glaube, das ist so eine große Sorge, die vielleicht noch mitschwingt aus Zeiten von, als irgendwie ein TV-Spot hat alle erreicht. Was ja aber heute in einem algorithmusbasierten Social-Media-System gar nicht mehr der Fall ist. Im Zweifel bekommen die Käuferinnen 50 plus gar nicht mit, welche Content-Pieces du für 25-Jährige ausspielst, weil die gar nicht im gleichen Feed unterwegs sind. So.
Wie messt ihr den Erfolg von dem, was er tut?
Mhm. Wichtiges Thema.
Ja, ultra wichtig.
Wichtiges Thema. Und ich glaube, da braucht es auch bei vielen ein Umdenken. Denn da ihr als Social Media Agentur kennt das ja auch, aber auch als privater User oder als private Userin fällt mir persönlich das auf und ich werde oft darauf angesprochen, auch so von meinen Friends, die wissen so, okay, Mo arbeitet im Marketing, die sagen dann, ja, irgendwie ist das komisch, so hier Marke XY, die haben irgendwie immer 2 Millionen Views auf ihren Videos und dann haben die 300 Likes und dann 12 Kommentare und dann irgendwie davon sind dann die Hälfte Spam und wie ist denn das? Ich so, naja, ja, so, und wir wissen es alle so, am Ende des Tages kauft die halt Mediabudget, Reichweite, aber keine Relevanz, so. Und ganz oft brauchst du das natürlich aber intern auf Markenseite, dass du sagen kannst, okay, Kampagne XY hat so und so viele Leute erreicht, so, und dann kannst du es reporten und dann sind alle irgendwie im Board happy und du hast die Zahlen erreicht, so. Das ist ja aber nicht langfristig sinnvoll investiertes Geld und das ist vor allem nicht mehr eine KPI-Logik, die heute Sinn macht. Deswegen, klar gucken wir auf Reichweite, klar gucken wir auf Views, Impressions und so, aber nicht ausschließlich, sondern wir gucken neben Awareness auch auf das, was organisch passiert. Ich finde, ein Fokus auf organische Relevanz sollte viel stärker sein heute. Zum Beispiel kann man auch so vorgehen, dass man sagt, und das finde ich ganz spannend eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr dazu denkt, dass wir bei manchen Kunden das so haben, ein Video muss erstmal organisch funktioniert haben, bevor sich das qualifiziert, um medial geboostet zu werden. So, wenn das organisch nicht funktioniert, dann wird da auch kein weiterer Spend hintergepackt. Und das finde ich eigentlich ganz smart, weil ein Media-Budget verlängert ja quasi nur das, was schon da ist, Relevanz oder Nicht-Relevanz. Und deswegen, wir blicken dann quasi auf organische KPIs, die dann aber auch zum Beispiel Talkability mitbringen, UGC, also was trägt die Community von deiner Marke weiter, aber auch Präsenz, also kommt eine Marke zu deinen Aktivierungen, nimmt die quasi das, was du nach außen trägst, auch mit ihnen ihre eigene Lebensrealität mit auf, spricht die über dich, ohne dass sie quasi jetzt dafür bezahlt wird, also quasi alles, was mehr diesen Community-Fokus mehr reinnimmt in die Messbarkeit und weniger alles, was ich kaufen kann.
Und könnt ihr messen, ob ihr genau die Community erreicht habt, die ihr erreichen wolltet? Es kann ja auch sein, dass die Zahlen gut sind, die organischen Zahlen, dass die Talkability und Shareability-Zahlen gut sind, aber dass ihr die wo ganz anders erreicht habt und eigentlich das Ziel nicht gehittet.
Klar, ich glaube, das ist immer ein gutes Zusammenspiel, gerade wenn es jetzt um Paid geht, zwischen einer Mediaagentur, die natürlich dann, das ist ja das Schöne, wir bauen Customized Audiences und die kannst du für die gesamte Marke nutzen. Die kannst du targeten, die kannst du im POS, die kannst du generell einfach nutzen, diese Audience. Die benutzen nicht nur wir, sondern auch alle anderen. Wenn wir jetzt aber von organischer Relevanz, also erreichen wir die Leute auch, dann hast du natürlich verschiedene Tools und Möglichkeiten durch die Zusammenarbeit mit relevanten Talents, relevanten Artists und Künstlern und Künstlerinnen, die eben genau diese Zielgruppe auch mit abholen. Aber du siehst es natürlich auch, und das ist ja der perfect reality check ist, wenn wir Community Events hosten, wenn wir Brand Experiences hosten, da kommen ja die Leute, da kommen ja die Menschen vorbei, die sonst vielleicht dein Video kommentieren oder liken, und du siehst, okay, guck mal, wir haben jetzt hier irgendwie monatelang auf einem Event hingearbeitet, wollen Zielgruppe XY erreichen, wer schaut denn dann am Ende vorbei? So. Und das ist der perfekte Indikator auch dafür. Und da haben wir eigentlich echt immer gute Erfahrungen mit.
Ich finde, ich will noch was ergänzen, wenn ich darf.
Sein Podcast, you go for it.
Ich finde, was ein richtig guter auch noch ein Indikator ist, und also da darf ich mir jetzt kurz selber auf die Schulter klopfen, das passiert nämlich bei Penny, wenn CreatorInnen aus der Community anfangen, proaktiv die Marke anzufragen.
Stimmt,
das,
ja.
Also als das passiert ist, also wir haben bei Penny claimen wir halt, bewegen uns ja viel im Reality-TV-Kosmos. Das glaube ich, viele Marken sich lange nicht getraut haben, weil es einfach nicht brand-safe ist oft. Ne? Ich meine, die vögeln da und besaufen sich und keine Ahnung, was sie da alles veranstalten.
Hast du nicht gesagt.
Habe ich gesagt. Es gucken aber mehr Leute Reality-TV als die Bundesliga. Das ist halt krass. So.
Aber das verstehe ich auch.
Ich auch. Und inzwischen ist es halt so, dass wirklich die Reality-TV-Stars, wenn sie in irgendwelchen Formaten sind, waren, uns anschreiben und sagen, ey, ich habe so Bock, mit Penny zu kollaborieren. Und auch, wenn wir Kampagnen drehen mit Influencern aus der Community, InfluencerInnen, kommen die auf uns zu und sagen, ey, Penny ist der geilste LEH. Also dieses Feedback dann zu haben, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und ich war so, okay, das ist halt das geil, weil du halt Credit aufbaust, ne?
Voll.
Und das,
Voll.
Cool. Sag mal, wollen wir in die Abschlussfragen reindeilen?
Ja, wir haben drei.
Aber ich habe euch eine Frage gestellt, die ihr nicht beantwortet habt.
Oh, was denn?
Wie ihr auf dieses ganze, ich nenne sie mal Paid Paradox, blickt auf Social. So, weil das ist ja bestimmt auch ein Thema, was ihr auch euren Kunden erklären müsst. So, dass es euch eigentlich nichts bringt, 4 Millionen Views zu haben, aber dann 25 Likes. Wie blickt ihr darauf?
Paulina guckt mich an, weil Paid-Frage.
Korrekt.
Also ich wird immer davon kommen, dass es eine Frage der Zielsetzung ist. Klassische Strategen, Strategienantwort. Mhm. Frage der Zielsetzung, was du erreichen möchtest. Ich glaube schon aus Media-Perspektive, dass eine gewisse quantifizierbare Durchdringung in der definierten Zielgruppe essentiell ist. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon, zu dem, was du sagst, wenn vor allem auf einem Medium wie Social Media die Leute da nicht drüber reden, das nicht teilen, da kein Engagement stattfindet, dann ist, glaube ich, dieser Kontakt, den die Marke da erzielt, nicht so stark, wie wenn es organisch Leute bewegt. Und wenn wir gute Markenkommunikation machen, dann emotionalisieren wir Menschen. Dann kann es ja nicht sein, dass 4 Millionen Menschen sich etwas anschauen und nur 6 kommentieren oder 5 es weiterleiten. Mhm. Ja, deswegen, ich würde auch immer darauf pochen, zu sagen, dass halt dieses organische Engagement, die Shares der heilige Gral sind auf Social. Von daher bin ich da total bei dir.
Ja, ich glaube auch, dass, also teilweise musst du es halt auch pushen, weil die Assets halt so teuer sind, als Marke zu kreieren, ne? Kollaborierst du mit irgendeinem Creator oder machst eine Produktion und dann sehen es 3 Leute, so, das ist halt scheiße. Ich glaube auf jeden Fall, dass man auf diese Metriken gucken muss und dass man auch gucken muss, was wird unter den Assets gesagt. Also es bringt mir halt auch nicht als Brand, wenn ich mit irgendeiner Influencerin, Creatorin kollaboriere und am Ende geht es dann nur um diese Person und die Marke findet gar nicht statt, weißt du? Also ich finde, man liest immer sehr gut aus den Kommentaren auch heraus, okay, auf wen bezieht sich gerade das positive oder negative Feedback, ne? Werden wir da in Connect gesehen, die Brand und die Creatorin jetzt beispielsweise? Oder wir als Marke, finden die Leute das einfach nur entertaining? Checken die überhaupt, dass es von der Marke ist? Und ich finde, da ist die Kommentarspalte halt wirklich Gold und Shares und Saves. Also das sind schon die Metriken, die ich mir auch immer als erstes angucke.
Auf jeden Fall.
Als erstes, die immer ein richtig guter Indikator auch einfach für die kommende Performance dann sind.
Und die Gewichtung wurde ja jetzt aber auch überall
Finally.
Und ich würde vielleicht, also eine Sache, die ich anders machen würde, ich würde schon jeden Content medialisieren. Ich würde auf jeden Content Media-Budget drauf ballern. Da bin ich relativ skrupellos.
Mhm.
Mit dem Argument zu sagen, der Content ist ja eh schon produziert.
Skrupellos. Du bist so wild. Ja, Gott pusht jedes Asset, du.
Gangster, oder?
Ja.
Nein, aber ich finde das richtig aus folgendem Argument. Der Content ist ja eh schon produziert. Der ist ja eh schon gepostet. Der Algorithmus ist ja so ultra smart zu entscheiden, ob ich jetzt, ist mal sehr technisch, alle Creatives in einer Ad-Set drin habe, also im Ads-Manager, dann ist es mir im Endeffekt egal, welches Creative geboostet wird. Der Algorithmus boostet ja das, worauf er optimieren soll. Wenn das Ziel klar ist und die KPI klar definiert ist, dann finde ich es total legitim zu sagen, alles reinwerfen, was wir haben und dann trust the machine, der Algorithmus optimiert. Das heißt, ich würde da immer mehr Creative-Diversifikation reingeben. Plus, zweites Argument, du kannst mit Paid halt das Targeting steuern, ne? Wenn du jetzt die Zielgruppe erreichen willst und du hast die vorher gut organisiert, also konstruiert.
Du kannst es ja auch nie das eine oder nur das andere machen. So. Ich finde, das Zusammenspiel ist das Wichtige. Du brauchst halt aber, und das ist mir wichtig, nochmal vielleicht um den Punkt zu Ende zu bringen, das Verständnis, dass nicht nur die Reichweite alleine das ist, was zählt, sondern die Relevanz, die da mit einhergeht.
Aber es ist auch so ein neues, dann gehen wir in die Abschlussfragen, also auch so ein neues Paradigma. Ja, so ein Marketing-Shift, genau, weil ich glaube, früher war alles immer auf Reichweite, auf Awareness und ich würde es gerade sagen, dass es in dem ganzen Culture- und Community-Game gar nicht mehr richtig ist, sondern wahrscheinlich eher so ein Begriff wie Resonanz oder so.
Genau.
Ne? Resonanz, dass irgendwas resoniert, dass Leute dann irgendwas machen.
Vor allem, weil ja auch keiner, sorry to break it, keiner wartet ja auf Marken-Content. Ja, was sind wir, eine Attention-Economy geworden, so wo alle irgendwie Aufmerksamkeit wollen, kannst du dich ja nur mit meaningful Input oder Output abheben. So. Und keiner wartet auf die nächste Marke, die dir erzählen will, wie subtil und geil und whatever sie jetzt da Werbung machen. Aber wenn du als Marke es eben schaffst, in einer Attention Economy eben stattzufinden und Relevanz zu erzielen und Resonanz zu erzielen. Leute teilen das. So, Leute sprechen darüber. Leute gehen vielleicht selber mit in die Kommunikation rein, posten selber was über dein Event, über dein Produkt, über deine Kampagne, ohne dass du die dafür bezahlst. Dann hebst du dich ab.
Mhm. Cool. Jetzt kommt meine Abschlussfrage. Let's Wie go. Nutzt du aktuell KI?
Ich nutze aktuell KI. Ich muss immer lachen darüber, wenn Kreative also man ist ja irgendwann mal kreativ geworden, weil man Freude daran hatte, weil man irgendwie das liebt, sich Dinge auszudenken und irgendwie, ja, coole Sachen zu machen. Und dann gibst du quasi das, wofür du brennst, an eine KI ab. Das mache ich nicht. Ich lasse nicht mein kreatives Herzblut von der KI übernehmen, aber alles, wo ich keinen Bock drauf habe oder was nervige Zeit kostet, was irgendwie strukturieren, organisieren, aber auch teilweise dann, keine Ahnung, irgendwie Sachen kategorisieren und auch vielleicht mal ein Research anzustoßen, total gerne. Aber den kreativen Prozess würde ich mir niemals von der KI wegnehmen lassen.
Okay, macht Sinn. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann ein Creator sein, kann ein Asset sein, kann eine Brand sein.
Ich habe ja eben schon das mit den Pickles von Elf Cosmetics gesagt. Mhm. Das fand ich geil. Dann diese Woche gesehen, ich habe es erst gar nicht gecheckt, so Rittersport, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hat gepostet, so eine Regalwand. Und ich dachte, ja, wie kennt man halt so, wo so Schallplatten stehen. Aber es sind Rittersport-Tafeln, die einfach aussehen wie eine Schallplatte von 5 top deutschen Alben irgendwie in Kooperation mit Apple Music. Fand ich geil, Credit. Das
ist richtig cool, ja.
Und ich glaube, die Aktion an sich ist gefloppt, aber die Idee dahinter, um nochmal irgendwie vielleicht einen Real-Life-Moment, den ich gesehen habe auf Social, mit aufzunehmen, ist IKEA-Valentinstag. Du konntest dir bei IKEA zum Valentinstag, wenn du da warst, so einen Aufkleber hinkleben, dass du Single bist. Und dann konntest du quasi durchs Einkaufshaus schlendern und wenn du jemand anderen mit einem Sticker gesehen hast, konntest du direkt in der Bettenabteilung verweilen.
Es ist witzig, wie Einkaufen so zur Dating-Plattform wird. Ich glaube,
das ist Rewe,
genau. Rewe hat doch, glaube ich, auch mal so Einkaufskörbe gemacht. Du kannst bei bestimmten Rewe-Geschäften, gibt es halt einen Einkaufskorb, der ist gebrandet in einer Farbe, wo drauf steht, ich bin Single. Bitte sprich mich gerne an.
Ja, aber muss man dann nicht sagen, dass man dann eher bei dem Rewe einen Korb verteilt?
Yes. Oh.
Okay. Letzte Frage.
Ui.
Wer soll nach dir auf diesem grauen Berliner Stuhl sitzen?
Ihr hattet ja schon ganz wunderbare Gäste hier.
Korrekt.
Ich finde gerade, dass wenn wir in unserer Branche so unterwegs sind und dann irgendwie auch immer über Communities erreichen und so sprechen, geht es ja gar nicht nur darum, irgendwie kreative und schlaue Köpfe aus der Werbung irgendwie zu Gehör zu verschaffen, sondern vielleicht auch mal Leute, die das ganz alleine machen, so also ein Creator oder eine Creatorin, die das schafft, irgendwie das, was viele Marken nicht können. Und wen ich total hilarious finde, habe ich dir auch schon gesagt, ist hier die Linella.
Ja.
Die würde ich gerne hier bei euch im Podcast sehen.
Okay, geil, machen wir. Finde ich richtig gut.
Mhm. Sehr, sehr schön.
Finde ich eine richtig gute Idee.
Toll.
Mo, es war wie immer ein Vergnügen mit dir.
Es war ein Vergnügen mit euch. Kann ich, wenn ich jetzt hier schon bei euch im Office bin, noch was kopieren kurz? Habt ihr hier einen Kopierer?
Du willst deine Mom grüßen, oder?
Alle Mama. Mama Claudi hört zu. Mama Claudi und Papa Jola sitzen bestimmt auf zu Hause auf dem Sofa und hören diesen Podcast zusammen.
Hoffentlich.
Im Saal.
Ja, es gab eben schon ein kleines Eklat bei uns im Team, weil sehr viel gedrückt wurde. Und
der Drucker zu laut ist und Ria hat sich bestört. So Leute, wir machen jetzt Schluss. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, gerne. Ciao.
Ciao.
Hier kommt wie immer die Hundewerbepause. Heute stelle ich euch Toto vor. Toto ist ein kleines, gelocktes, weißes Fellknäuel. Er ist eher ruhig unterwegs, sehr personenbezogen, bei fremden Menschen ein bisschen skeptisch. Er ist auch schon etwas älter, ist deswegen auch taub und orientiert sich halt ganz viel an Blickkontakt. Und er wird verteidigt halt manchmal ab und zu seinen Menschen. Da muss man natürlich noch dran arbeiten. Also ist jetzt kein einfacher Easy-Peasy-Schoßhund, war von der Größe, glaube ich, auch ein total cooler Stadthund und wurde abgegeben, weil sein Besitzer oder seine Besitzerin leider gestorben ist. Also ihr findet Toto wie immer auf der Seite vom Berliner Tierschutz.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder riesig gefreut, dass ihr am Start wart. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr kennt das Game, dann lasst uns doch bitte eine 100-Sterne-Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Kollegen und Kolleginnen. So kriegen wir noch mehr spannende Gäste an den Start. Liebe Grüße, vielen Dank und ciao aus Berlin.
Social Media, hey, hallo, dein Social Media Flow, der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei. Mit Social Vita dabei. Der, die, das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell.